Ogun McKenna. Ogun und das verschwundene Herz. 3. Shivas Traum. Wer zu geschäftig Gutes tut, hat nicht die Zeit, gut zu sein. Rabindranath Tagore. Ogun bog von der Salvator Allende Allee rechts ab in die Juri Gagarin Straße. Jedes Mal, wenn er an dieser Stelle vorbeifuhr, erfreute er sich an der Kunst am Bau. Auf einem der Wohnblocks war hier eine Art Kinderzeichnung vom Weltraum angebracht worden. Sie zeigte den Weltraum, so wie ein Kind ihn sich vorstellt. Und vielleicht entstand die Wirkung dadurch, dass eine Kinderzeichnung so stark vergrößert wurde, dass sie die ganze Hauswand einnahm. Es ist eben alles eine Frage des Maßstabs, dachte Ogun. Die wirklich großen Dinge sehen gar nicht groß aus. Und die sogenannten großen Dinge waren oft subtil versteckt. Das war eins der Prinzipien von Maya. Maya liebte es offensichtlich, die unwichtigen Dinge bombastisch und groß zu machen und die wichtigen Hinweise auf dem Weg der Wahrheit durch absolute Offensichtlichkeit zu tarnen. Es war früher Nachmittag und die Sonne hatte noch nicht viel geschienen. Es mochten höchstens 13, 14 Grad sein. Und auch die Nächte waren noch kalt. Hase und Ogun hatten gestern die Tomaten ausgepflanzt, aber zur Sicherheit nachts noch etwas abgedeckt. Ogun parkte direkt vor der arabischen Oase. Ogun schaute noch einmal auf die Digitaluhr seines Rollers. Sie zeigte 14.50 Uhr. Also noch 10 Minuten, dachte er. Denn Michael Kunti, der Fahrer des Organtransportes, hatte sich absolute Pünktlichkeit ausgebeten. Ogun wechselte die Straßenseite und schlenderte auf der Juri Gagarin Straße vorbei an einigen Wohnblocks. Die sogenannte Oststadt von Neubrandenburg bestand hauptsächlich aus Wohnblocks. Und doch mochte Ogun diese Gegend. Auf ihn wirkte dieses Viertel irgendwie wie ein Viertel, in dem die Menschen eng zusammenhielten. Es hatte nichts Anonymes. Alles war sehr gepflegt und es lag kein Müll auf der Straße. Links zweigte jetzt die Einsteinstraße ab. Man orientierte sich in diesem Viertel offensichtlich an großen Namen. Und vielleicht waren Einstein und Juri Gagarin wirklich keine schlechten Vorbilder, dachte Ogun. Der große Block hier auf der Ecke musste es sein. Zur Straße hinaus gab es überall Balkons. Leider war nur einer davon bepflanzt. Schade, dachte Ogun, da wäre mehr drin. Überdachte Balkons in Sonnenlage sind ideal für Tomaten. Die Eingänge mussten also an der Hinterfront sein. Ogun ging ums Haus herum und entdeckte die Einstein-Kinderkrippe. Die ganze Straße wirkte um diese Zeit etwas verlassen. Auch die Hinterseite war sehr gepflegt. Über 5 Stufen oder eine Rollstuhlrampe erreichte man die Haustür. Neben der Haustür gab es 5 fest montierte Stangen, um die Fahrräder anzuschließen. Ogun überschlug im Geist die Anzahl der Briefkästen. 10 mal 6, also 60 Wohnungen. 3 davon waren unvermietet. Die Briefkästen waren mit Namen versehen, die Klingeln allerdings nur mit Codenummern. Susanne Tröger hatte ihm natürlich die Codenummer gegeben, aber wo hatte er sie jetzt? Er kramte in seinen Taschen, fand aber nichts. Also schloss er die Augen und bat um Hilfe. Er entspannte sich, achtete auf eine tiefe Bauchatmung und bat das Universum um eine gute Lösung für alle Beteiligten. Dann spürte er einfach nach innen und nach außen und konzentrierte sich auf das wohlige Körpergefühl, wenn der Körper beginnt, sich zu entspannen. Nach einer Weile kam die Idee, zum Roller zurückzugehen, das Handy einzuschalten und Susanne Tröger zu bitten, die Nummer nochmals durchzugeben. Sie könnte gleichzeitig Herrn Kunti anrufen und ihm sagen, dass er sich verspätet habe. Ja, das sah nach einem gangbaren Weg aus. »Was haben Sie hier rumzustehen? Warten Sie auf besseres Wetter?« ertönte plötzlich eine Stimme neben ihm. Ugun öffnete die Augen und sah eine ältere Frau mit stahlgrauen Haaren, die ihn streng ansah. »Guten Tag«, sagte Ugun. »Mein Name ist Ugun McKenna und ich habe einen Termin mit Michael Kunti. Aber ich finde leider die Codenummer für die Klingel nicht mehr.« Die Frau fixierte ihn weiter und sagte dann, »Drehen Sie sich um.« Ugun zögerte, da er nicht verstand. »Drehen Sie sich um«, wiederholte die Frau. »Sie sollen nicht sehen, wo genau ich klingle, falls Sie hier irgendwelche Tricks abziehen wollen. Wenn ich jetzt sage, dürfen Sie sich wieder umdrehen und in die Sprechanlage sprechen, und dann werden wir schnell herausfinden, ob Ihre Geschichte stimmt.« Ugun drehte sich gehorsam um. Dann hörte er ein Krächzen aus der Sprechanlage. »Hallo?« »Jetzt«, sagte die Frau. Ugun drehte sich um, beugte sich etwas herunter zur Sprechanlage und sagte, »Ugun McKenna hier. Wir haben einen Termin. Susanne Tröger hat mich angemeldet.« »Ja«, sagte die krächzende Stimme. »Ich drücke auf und Sie fahren mit dem Fahrstuhl in den 4. Stock, steigen aus, dort hole ich Sie ab. Sie sind übrigens 3 Minuten zu spät.« sagte Ugun, »ich musste erst um Hilfe bitten.« Aber er hatte nicht das Gefühl, dass ihm die Stimme noch zuhörte. Der Summer ertönte und die alte Frau drückte die Tür auf und hielt sie offen. »Nach Ihnen«, sagte sie. Ugun wurde zum Fahrstuhl eskortiert und beide warteten sie schweigend, bis die Kabine kam. Sie stiegen ein und Ugun drückte den Knopf für den 4. Stock. Der Aufzug setzte sich in Bewegung und Ugun bemerkte, wie er weiter neutral, aber sehr genau von der Frau beobachtet wurde. »Das ist genau der richtige Geisteszustand«, dachte er. Neutral und genau alles beobachten und seinen Fokus auf die Wahrheit ausrichten. Ugun hob etwas theatralisch seine Hände, streckte sie geöffnet hin und sagte, keine Tricks. Jetzt lächelte die Frau zum ersten Mal und wiederholte, keine Tricks. Die Aufzugstür öffnete sich und vor ihr wartete offensichtlich schon Michael Kunti. Ugun verabschiedete sich mit einem Nicken von der Frau und sagte, »Danke, Sie hat mir das Universum geschickt.« Die Frau lächelte ebenfalls und sagte, »Ich bin das Universum, keine Tricks.« Ugun verließ die Kabine und streckte Michael Kunti die Hand entgegen. Ugun McKenna, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. »Schön, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.« Michael Kunti machte keinerlei Anstalten, die Hand zu ergreifen. Auch den Gruß erwiderte er nicht. Er schaute Ugun aus graublauen Augen an, nickte dann und sagte, »Folgen Sie mir bitte.« Während Ugun hinter Michael Kunti herstapfte, bemerkte er heftige Angebote des Ego-Denksystems in seinem Geist, das Feuer zu eröffnen, auf Michael Kunti und am besten gleich auf die ganze Welt. »Unfreundlicher Kerl, erst die Alte und jetzt der. Was willst du überhaupt hier? Pack deine Sachen und such dir eine anständige Arbeit. Warum sich mit diesen Idioten beschäftigen?« »Aha«, dachte Ugun, der sich in die geistige Position des inneren Beobachters begeben hatte. Dies sind also die Urteile und Angriffe auf mich selbst, die ich gerade im Außen gespiegelt sehe. Interessant. Die sogenannte äußere Welt ist also wirklich einfach ein Abbild unseres inneren Zustandes. Dann sagte er sich innerlich, ich will nicht länger auf diese verrückten Angriffsgedanken hören. In Furchtlosigkeit und Liebe verbringe ich den heutigen Tag. Dies war der Satz seiner heutigen Tageslektion. Dann lächelte er innerlich und sagte sich, ich will mich auf das fokussieren und konzentrieren, was gut läuft. Er hat bitte gesagt, ist das nicht toll? Sie waren an der Wohnungstür angekommen. Und Herr Kunti drehte sich um und sagte, bitte ziehen Sie doch die Schuhe aus. Sehr gerne, danke, sagte Ogun, schlüpfte aus den Schuhen und dachte, er hat schon wieder bitte gesagt. In Furchtlosigkeit und Liebe verbringe ich den heutigen Tag. Sie betraten die Wohnung und was Ogun als erstes auffiel, war ein mittelgroßer Schrank, der auf beiden Türen mit dem Ganesha bemalt war. Es war eine wunderbare, farbige indische Handarbeit. Über beide Türen war ein großer, ausdrucksstarker Ganesha, der Elefantengott, oder der Hüter der Schwelle gemalt. Ogun blieb unwillkürlich bewundernd stehen und sagte, »Wo haben Sie den her? Er ist wunderschön.« »Und als Hüter der Schwelle genau am richtigen Ort.« Herr Kunti drehte sich um und lächelte zum ersten Mal. »Sie werden es nicht glauben, aber ich habe ihn auf den Sperrmüll gefunden. Hier im Viertel offensichtlich eine Wohnungsauflösung. Ich konnte es selbst nicht fassen, zudem ich mich gerade mit dem indischen Denken befasse. Es war irgendwie wirklich ein kleines Wunder.« Ogun nickte und sagte, »na wohl eher ein größeres.« Sie gingen ins Wohnzimmer, und Herr Kunti bot Platz auf einer Sitzgarnitur aus echtem Leder an. Der Raum war sehr geschmackvoll eingerichtet und doch irgendwie eine verrückte Mischung aus dem, was man in einem gepflegten deutschen Wohnzimmer zu erwarten hatte, und vielen Symbolen und Bildern, die irgendwie mit Indien zu tun hatten. Ogun nahm Platz. Und Herr Kunti fragte, »Ein Glas Wasser?« »Oh ja«, sagte Ogun, »das kommt genau zur rechten Zeit.« Herr Kunti goss zwei Gläser aus der auf dem Tisch bereitstehenden Karaffe ein und setzte sich ebenfalls. Er schaute Ogun wieder mit seinen graublauen Augen an und sagte dann, »Frau Tröger sagte mir, dass Sie mir eine Frage stellen wollten, die Sie vergessen hatte.« Ogun nickte und bemerkte, wie ihm diese direkte Art von Herrn Kunti sehr gut gefiel. Er kam direkt zur Sache. »Alles andere haben Sie sicherlich schon mit Frau Tröger besprochen. Ich meine meine sonstigen Aussagen.« Ogun nickte, spürte einen Moment nach innen und bemerkte, dass hier rückhaltlose Ehrlichkeit der beste Weg war. »Ja, eigentlich war das doch immer der beste Weg«, dachte er. »Ja«, sagte er dann, »es geht um eine Frage, und außerdem bat mich Frau Tröger, mich innerlich bei dem Besuch zu beobachten und zu schauen, ob ich sie auch als glaubwürdig einstufen würde, so wie sie es getan hat.« »Verstehe«, nickte Herr Kunti, »verstehe.« Ogun nickte ebenfalls und sagte, meine Frage ist sehr einfach. Sie hatten ausgesagt, dass Sie so in ein Buch vertieft waren, dass Sie vergessen hatten, zur Toilette zu gehen, richtig? Herr Kunti nickte. Gut, sagte Ogun, mich würde einfach nur interessieren, in welchem Buch Sie gelesen haben. Verstehe, sagte Herr Kunti wieder, verstehe. Dann stand er auf, ging durch die offene Balkontür und kam mit einem kleinen, gelben Heftchen zurück, welches er Ogun hinstreckte. Ogunames und sah auf den ersten Blick, dass es die Reklamausgabe der Bhagavad Gita war. Danke, sagte Ogun und gab das Heftchen zurück. Ich finde auch, dass die vier vorliegende Übersetzung von Robert Boxberger durch die Überarbeitung und Herausgabe von Helmut von Glasenapp ganz brauchbar geworden ist. Es ist natürlich immer ein schwieriges Unterfangen, bei Übersetzungen in andere Sprachen zu versuchen, die Gedichtform beizubehalten. Herr Kunti setzte sich wieder und sagte dann erfreut, Sie benutzen diesen Text auch für Ihren, Ihren Weg? Ogun nickte und sagte, ja und nein. Ich benutze sie hauptsächlich als Referenzsystem zu einem Kurs im Wundern, den ich an erster Stelle benutze. Dann holte er seinen Kurs aus dem Rucksack und hielt ihm Herr Kunti hin, wobei er sich so ein wenig wie ein Vertreter fühlte, der seine Ware anpreist. Herr Kunti wog das Buch in der Hand und schaute auf das Reklamheftchen. Im Deutschen braucht man offensichtlich viel mehr Worte für die gleiche Wahrheit. Ja, lachte Ogun, aber das Original ist in Englisch. Und Sie haben recht, es braucht viel mehr Worte. Und ich glaube, dies ist so, weil ein Kurs in Wundern genau für den westlichen Menschen geschaffen wurde. Und der westliche Mensch braucht in der Tat viel mehr Worte als der indische. Der westliche Geist steht dem Geistigen nicht so nahe, würde ich sagen, sondern ist durch viele Konditionierungen sehr materiell geworden. Nicht geworden, aber durch Fesseln, die mit der Idee, es gäbe Materie, einhergehen, stark eingeengt. Darf ich fragen, fuhr Ogun fort, wie lange Sie dieses Thema schon beschäftigt? Ungefähr seit dem ersten Lockdown, sagte Herr Kunti. Das war der Moment, wo ich merkte, dass es mir sehr schwer fiel, alleine zu sein. Aber desto länger der Lockdown andauerte, desto leichter fiel es mir. In dem Bücherschrank hier um die Ecke fand ich dann dieses Reklamheftchen. Und ich war sofort fasziniert davon. Herr Kunti stand dabei auf und ging langsam zum Fenster. Ogun schwieg, denn er wusste, dass es das Beste war, Menschen einfach reden zu lassen. Menschen wollen über das reden, was sie bewegt, wenn jemand wirklich interessiert zuhört. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel davon verstanden, worum es ging. Aber ich besorgte mir Kommentare zur Bhagavad Gita und versuchte tiefer einzudringen. Dann kam diese Geschichte mit dem Herztransport. Und es war wirklich nichts Besonderes für mich, Organe zu transportieren. Zudem war es völlig undramatisch, da ich genug Zeit hatte und es voraussichtlich auch gar keine Blaulichtfahrt werden würde. Ich saß also abfahrbereit im Warteraum der Notfallambulanz und wartete auf die Kofferübergabe. Und dann las ich im 18. Gesang folgenden Vers, der mir von Anfang an gefallen hatte und mich von Anfang an berührt hatte. Es sind die Verse 60 und 61. Es bindet dich, O Kuntis Sohn. Sie verstehen, das hat mir von Anfang an gefallen, dass mein Name darin vorkam. Es war immer sehr persönlich. Es ist natürlich nur ein Zufall, aber ich habe es immer als Zeichen genommen. Er lachte kurz und fing wieder von vorne an. Es bindet dich, O Kuntis Sohn, der angeborene Beruf. Auch wider Willen musst du tun, wozu dich das Gesetz erschuf. Der Herr, der in den Herzen weilt, durch seiner Maya Wundertat, lässt tanzen aller Wesen Schar, wie Glieder Puppen an dem Draht. Irgendetwas geschah mit mir dann, oder sollte ich besser sagen, in meinem Geist. Ich sah auf einmal ganz klar, dass alle Handlungen geschehen, aber ohne einen individuellen Handelnden dahinter. Sie geschehen wie in einem großen Schauspiel, welches, wie Sie vielleicht wissen, die Inder Lila oder Maya nennen, das große Spiel, die große Illusion. Aber es war völlig klar und es war sehr befreiend, dies zu sehen. Gleichzeitig fragte ich mich, warum Shiva diesen Traum träumt. Und gleichzeitig war mir klar, dass von der Sichtweise aus, in die ich gerade eingetreten war, ich natürlich selber irgendwie Shiva war. Verstehen Sie? Er drehte sich um und schaute Ogun direkt an. Ogun nickte nur unmerklich, um ihn nicht zu stören. Und genau in diesem Moment, fuhr er fort, wurde mein Name aufgerufen und ich übernahm den Koffer zum Organtransport. Ich sprang auf, unterschrieb und übernahm den Koffer. Es war eine verrückte Situation. Mein Geist war völlig gespalten. Auf der einen Seite war ich sehr, sehr ruhig, denn mir war klar geworden, dass alles ein großes Spiel ist und ich überhaupt nichts falsch machen kann. Dass keiner etwas falsch machen kann, nie etwas falsch machen konnte. Und auf der anderen Seite war ich sehr nervös, weil diese Frage immer wieder in mir auftauchte, auf die ich keine Antwort fand. Warum träumt Shiva diesen verrückten Traum? Und in diesem Zustand fuhr ich zur Tankstelle und machte einfach alles so, wie ich es immer machte. Und der große Schock kam erst in Berlin, als ich den Kofferraum aufmachte und es war gar kein Koffer mehr im Auto. Verstehen Sie? Ich weiß noch, wie ich da stand und eine Welle tiefer Schuld und Scham mich erfasste. Ich traute mich erst gar nicht ins Krankenhaus, um den Leuten zu sagen, dass kein Herz da war. Ich wollte einfach wegfahren, weglaufen, verstehen Sie? Aber dann siegte doch mein Verantwortungsgefühl und ich ging rein und erzählte die Geschichte. Den Rest wissen Sie wahrscheinlich von Frau Tröger. Er drehte sich wieder um und schaute aus dem Fenster. Dann fuhr er fort. Danach kamen keine leichten Zeiten für mich. Er lachte etwas krampfhaft. Das Gefühl, in einem Traum zu leben, hielt an. Aber ich wurde natürlich von der Presse gnadenlos verfolgt. Sie wissen, wozu die Massenmedien fähig sind, wenn sie jemanden beim Wickel haben. Der Mann, der sein Herz verlor, war sicherlich noch die harmloseste Schlagzeile. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus gehen, da ständig Fotografen vor der Tür lauerten. Selbst hier auf dem Balkon musste ich aufpassen, da sie mit Teleobjektiven drüben auf der anderen Straßenseite warteten. Trotzdem hatte ich irgendwie Glück. Eine ältere Frau hier aus dem Haus machte alle Besorgungen für mich und passte auf, dass keine Presse ins Haus kam. Sie war sozusagen mein Schutzengel. Diesmal lachte er lauter. Dann drehte er sich wieder um, schaute Ogun direkt an und sagte: Nach einer Weile wurde mir bewusst, warum ich so unruhig war. Ich war sozusagen auf dem halben Weg stecken geblieben. Vielleicht passiert das öfter, wieder lachte er. Mir war zwar klar, dass alles ein Traum ist, aber ich wollte meine eigene Traumfigur nicht loslassen. Es war so, oder es erschien mir so, als wenn diese Figur die einzigst wirkliche Figur wäre. Und es wehrte sich alles in mir, auch diese eigene Figur als reine Traumfigur zu sehen. Verstehen Sie? Ogun nickte wieder vorsichtig. Darf ich fragen, sagte Herr Kunti dann, was Ihr Kurs im Wundern als Referenzsystem zu dieser Frage zu sagen hat? Ogun nickte, schlug den Kurs auf, suchte etwas und begann zu lesen. Wie sehr seid ihr gewillt, den Wirkungen aller Träume zu entrinnen, welche die Welt je hatte?
Ist es euer Wunsch, kein Traum als die Ursache dessen erscheinen zu lassen, was ihr tut? Dann lasst uns lediglich auf den Anfang des Traumes schauen, denn der Teil, den ihr seht, ist nur der zweite Teil, dessen Ursache im ersten liegt. Niemand, der schläft und in der Welt träumt, erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Niemand glaubt, es habe wirklich eine Zeit gegeben, als er nichts von einem Körper wusste und sich die Welt niemals als wirklich hätte vorstellen können. Er hätte gleich gesehen, dass diese Ideen eine Illusion sind, zu lächerlich für irgendetwas anderes, als durch Lachen verscheucht zu werden. Wie ernst scheinen sie jetzt zu sein? Und niemand kann sich mehr erinnern, wann ihnen mit Lachen und Unglauben begegnet worden wäre. Wir können uns daran erinnern, wenn wir nur ihre Ursache direkt anschauen. Und wir werden Gründe zum Lachen sehen und keinen Grund für Angst. Lasst uns den Traum, den er weggegeben hat, dem Träumer zurückerstatten, der den Traum als getrennt von sich und als etwas wahrnimmt, was ihm angetan wird. In die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen, und Gottes Sohn vergaß, über sie zu lachen. Und in seinem Vergessen wurde der Gedanke zu einer ernsten Idee und sowohl der Umsetzung als auch realer Wirkung fähig. Gemeinsam können wir beides weglachen und verstehen, dass Zeit nicht in die Ewigkeit eindringen kann. Es ist ein Witz zu glauben, die Zeit könne kommen, um die Ewigkeit zu überlisten. Was bedeutet, dass es keine Zeit gibt. Herr Kunti setzte sich ebenfalls aufs Sofa und sie saßen eine ganze Weile schweigend da. Dann sagte Herr Kunti, darüber werde ich eine ganze Weile nachdenken müssen. Tun Sie das, sagte Ogun. Ihnen ist vielleicht noch gar nicht klar, dass Sie im Moment eine echte Glückssträhne haben. Der Schleier lüftet sich. Bleiben Sie dran und geben sich Zeit. Die Idee, dass alle Traumfiguren unwirklich sind, bis auf die eigene, ist im Westen sehr verbreitet. Man nennt es Solipsismus. Sie sind also keine Ausnahme. Vergessen Sie nicht, dass in diesem Prozess die Wahrheit immer mit Ihnen geht. Ein Kurs im Wunder nennt dies den Heiligen Geist. Sie können jederzeit um Hilfe und Führung bitten, denn die Wahrheit ist genauso in Ihrem Geist wie Maya. Und der Heilige Geist, oder wie man in Indien sagt, der Satguru, wird Sie sicher führen, wenn Sie ihn darum bitten. Wieder schwiegen Sie eine Weile, dann sagte Ogun, ich bedanke mich für Ihre Offenheit, Herr Kunti. Hier ist meine Karte, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Bleiben Sie ruhig hier in Stille sitzen. Ich finde alleine hinaus.